ARD Sounds.
MDR Klassik. Der Bach-Kanal mit Maul und Schrammeck.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge aus unserer Serie Der Bach-Kanal trifft. Wir präsentieren in 5 Teilen Auszüge aus öffentlichen Gesprächen, die wir während des Bachfests 2026 in Leipzig geführt haben. Heute ist das die Talkshow vom 15. Juni und die war thematisch ganz der neuen Bach-Gesellschaft gewidmet. Dazu hatten wir 3 Gäste eingeladen, die Altistin Susanne Langner, die im Vorstand der Bach-Gesellschaft mitarbeitet, den langjährigen und jetzt scheidenden Vorsitzenden Christfried Brödel und den gerade neu gewählten Vorsitzenden Andreas Bomba. Gehen wir also hinein in diese Aufzeichnung aus dem Leipziger Kupfersaal. Susanne Langner hat ein T-Shirt, ein limitiertes T-Shirt, weil sie bei unserem Jubiläumspodcast mitgewirkt hat. Das gibt's nur, ich glaube, 10-mal höchstens, ne, bis jetzt.
Noch.
Einmal. Susanne, du hast eine halbe Stelle zumindest beim Rias Kammerchor, um dir die andere Hälfte fürs Bachsingen freizuhalten als Altistin, Mezzosopranistin. Also Sängerin wäre der Beruf wahrscheinlich, den du sagen würdest. Wie kommst du dazu, ins Direktorium der Bach-Gesellschaft zu gehen?
Na, ich muss sagen, dass Johann Sebastian Bach natürlich mein erster Arbeitgeber ist. Und deswegen liegt er eigentlich immer auf meinem Pult, wenn ich übe. Und das ist für mich einfach zu Hause sein, Bach singen. Und dann war das für mich die ganz logische Schlusskonsequenz, als unser jetzt ehemaliger Vorsitzender Christfried Brödel mich gefragt hat, ob ich Lust habe, hier mitzumachen. Dachte ich, na klar, also ich meine, wo, wenn nicht hier und in der Telemann-Gesellschaft.
Das muss man auch nämlich nochmal sagen. Also Susanne, was ich an dir schätze, neben deiner fantastischen Altstimme, du bist eben auch jemand, der sich wahnsinnig für die Vermittlung einsetzt. Und zwar nicht nur für Bach, auch deine zweite Liebe, Georg Philipp Telemann, sie hat einen ganz, ganz fantastischen YouTube-Channel zu Telemann, wo du immer versuchst, einfach Brücken zu Telemann zu bauen. Du hast immer so herrliche Ideen, wie man wirklich teilweise auch Worte, diesen barocken Libretti, aber wo viele drüber nicht nachdenken, dann einfach mal erklärst. Was war da so das Letzte?
Naja, also die Barockworte sind natürlich die Zähren und was uns allen natürlich geläufig ist, aber dann weiter natürlich irgendwie Erklärungsbedarf hat bei anderen Menschen, die eben in dieser Barocksprache nicht so zu Hause sind. Und sonst arbeite ich gerade an einer bebilderten Biografie für Telemann, wo ich an die Originalorte fahre, um dort alles zu filmen. Und da habe ich natürlich in Leipzig wahnsinnig viel zu tun. Und ich bin natürlich auf Telemann gekommen, weil er einfach mit Bach so war. Die kann man eigentlich nicht ohneinander denken.
Interessant ist ja, ich würde ja gerne mal einen Brief von Telemann an Bach oder einen Brief von Bach an Telemann finden. Haben wir aber nicht. Ja, also es gibt ja Händel-Telemann-Korrespondenz ein bisschen, aber Telemann-Bach, was meinst du, waren die so eng, dass sie gar nicht Briefe geschrieben haben oder Bach war kein Briefschreiber, nicht?
Also das zum einen, ja. Und die haben sich am Anfang einfach ganz viel getroffen. Also von Eisenach nach Weimar war es ja einfach wirklich nah. Und später wird das wohl an diesem Nicht-Briefe-Schreiben gelegen haben, wahrscheinlich.
Und dann hat ja der Telemann, das finde ich so schön, dem Bach gewissermaßen posthum noch ein sehr schönes Geschenk gemacht. Es gibt, das müssen Sie sich mal durchlesen, also einen Nachruf, einen gereimten von Telemann auf den erblichenen Bach. Und da sagt er irgendwie sinngemäß, schon allein durch dein Orgelspiel wird die Welt dich bis in alle Ewigkeit verehren. Und dann hebt er noch hervor, auf Erden hast du jetzt aber auch hinterlassen deinen würdigen Sohn Karl Philipp Emanuel. Und das Philipp in diesem Namen kommt ja tatsächlich von Georg Philipp Telemann, weil er ihn 1714 aus der Taufe gehoben hat. Der war sozusagen der Patenonkel. Und da hat er auf diese Weise sich natürlich auch ein bisschen noch um den Sohn gekümmert, der ja dann sogar seine Stelle in Hamburg irgendwann übernommen hat. Und der Telemann, der wird schon tief in sich geahnt haben, was da wirklich für Pfunde Johann Sebastian Bach hinterlassen hat. Also jetzt neben den Kindern vor allem dann auch noch die Werke.
Genau, und mit Karl Philipp Emanuel hat er ja viel geschrieben. Da gibt es Briefe. Und also da kommt ja auch der Vater immer mal vor. Und was ich super spannend fand, jetzt als ich mich noch mehr mit ihm beschäftigt habe, dass beide, Johann Sebastian und Telemann, gemeinsam Kantaten teilweise für die gleichen Tage vertont haben, den gleichen Neumeistertext vertont haben in unterschiedlichen Kantaten. Und in 2 Jahren werden wir das auch in einem Konzert gegenüberstellen. Das wird sehr
hier im Bachfest in 2 Jahren.
Susanne, ich würde dich nochmal als Sängerin fragen, wenn du gerade jetzt in diesen Tagen eine Bach-Solokantate und eine Telemann-Solokantate in einem Programm singst, aus sängerischer Sicht, wie ist denn der Unterschied zwischen den beiden?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich bei Bach einfach so zu Hause bin, dass ich mir auch unbekannte Stücke aufs Pult lege und durchsinge vom Blatt und denke, ja, klar, bin ich zu Hause, ja, ist alles klar. Egal, was da für Sprünge drin sind, und das ist ja eigentlich alles ganz schön wild, wenn man sich's betrachtet. Aber wenn ich dann auch mir die Begleitung angucke, denke ich, ja, klar, ist mein Bach, kenne ich. Und bei Telemann ist es immer irgendwie so ein bisschen anders. Der bürstet es immer so ein ganz kleines bisschen gegen den Strich, so das muss ich irgendwie noch ein zweites Mal lesen, damit ich es auch wirklich dann irgendwie begriffen habe. Und der hat ja immer diesen Vorwurf, dass er zu einfach und zu simpel ist, aber das glaube ich einfach gar nicht. Also für mich ist er das nicht, weil es ist immer so eine kleine Ecke, wo man denkt, ah, aha.
Na, dieser Vorwurf kommt ja meist von Leuten, die sowieso nicht viel kennen von Telemann. Und das ist ja auch gar nicht so leicht, viel zu kennen, weil es von diesen 1500 Kantaten oder so ja nur ein Bruchteil eingespielt gibt.
Und da sind wir wieder bei einer neuen Bach-Gesellschaft. Also die wurde ja, also die alte Bach-Gesellschaft wurde ja gegründet, um das Werk Bachs im Druck zugänglich zu machen. Und das fehlt einfach bei der, oder nein, fehlt nicht, also man ist ja auf dem besten Wege bei der Telemann-Gesellschaft, aber das ist einfach so ein weiter Weg, dass wir ganz viel nur in Handschriften haben oder irgendwie transkribiert, aber eben nicht wirklich redaktionell herausgegeben. Und das ist einfach eine Schwierigkeit.
Was ich auch immer wieder feststelle zu diesem Telemann-Thema, mir liegt auch sehr am Herzen, weil ich das wirklich sehr kreativ finde, wie er erstmal Worte, Sätze in Tönen malt, ja, absolut. Und ich finde, dass er auch ein glänzender Deklamator ist. Also die Art und Weise, wie er eben den Text unter die Noten setzt, finde ich, ist sehr an der tatsächlichen Sprache orientiert. Und ich finde, also ein ganz, ganz großer Meister.
Und das ist letztlich auch eine schöne Erkenntnis, dass es dynamisch bei Telemann weitergeht, dass das nicht stehen bleibt, sondern dass wirklich viele und immer mehr Interesse haben. Und je mehr erscheint, desto mehr sieht man ja auch, wie gut die Musik ist und wie sehr sich das lohnt, noch mehr zu schauen.
Und man tut ja dem Bach dann überhaupt keinen Torte an.
Überhaupt nicht.
Ja, sondern also es ist ja jetzt nicht, wie das vielleicht noch vor 100, 150 Jahren war, da hieß es Telemann Vielschreiber und alle um den Bach, die waren ja alle nix, weil man irgendwie den Bach irgendwie noch künstlich nachnehmen musste. Das ist ja längst nicht mehr nötig. Wir kennen alle unseren Bach, aber dieser Blick über den Tellerrand, der hilft ja erstens noch viel schöne andere Musik zu entdecken, aber zweitens eben auch viel begründeter die Eigenarten von Bach benennen zu können. Und irgendwie ist das ein totales Win-Win.
Und die beiden waren ja weit genug entfernt voneinander, dass die Gebiete so ein bisschen abgesteckt waren. Das, wenn die in einer Stadt gewesen wären, wäre vielleicht, wer weiß. Aber so, Hamburg und Leipzig ist weit genug auseinander.
Ist auch nicht komplett unglücklich, dass jetzt da 1722 als Telemann berufen war, als Thomas Kantor die Stadt Hamburg mit ihm doch nochmal nachverhandelt hat.
Dann hätten wir jetzt das Telemann-Fest gehabt und du wärst Intendant der Telemann- oder Graupner-Fest. Das wär's, Graupner-Fest. Faschfest. So, Bachfest, ein Glück, ne? Ich stehe auf, weil wir jetzt zwei weitere Gäste hier begrüßen wollen. Wir begrüßen den scheidenden Vorsitzenden und den neuen Vorsitzenden der neuen Bachgesellschaft. Christfried Brödel, Sie dürfen die Treppe laufen, Sie müssen nicht hier hochklettern. Und Andreas Bomba, wir bitten um einen donnernden Applaus. Herr Brödel, ich möchte Sie zuerst fragen als scheidender Vorsitzender. Sie waren jetzt 11 Jahre lang erster Vorsitzender der neuen Bach-Gesellschaft. Ist das ein bisschen ein weinendes Auge, wenn Sie jetzt gehen, oder ist auch so ein bisschen ein gelassenes Auge dabei?
Beides. Ja, natürlich. Es war für mich eine wunderbare Sache, diese Aufgabe zu haben. Und Bach hat mein Leben geprägt von Jugend an. Und ich denke, ich bleibe auch weiterhin der Bach-Gesellschaft verbunden. Und dass ich jetzt meine Funktion weitergebe, das ist einfach meinem Alter geschuldet. Ich bin nicht amtsmüde, aber ich denke, man muss zur rechten Zeit auch finden, dass man jetzt mal aufhört. Und das mache ich und ich scheide hier mit großer Freude erstmal, weil das ist eine Insel der Glückseligkeit für alle. Und zwar räumlich und zeitlich. Und das genieße ich in vollen Zügen. Und ja, die Wehmut ist ein bisschen dabei, aber sie bestimmt nicht mein gesamtes Inneres.
Sie sind ja mit Leipzig sehr eng verbunden. Sie haben ja hier studiert, was ganz anderes. Darf ich sagen, was?
Natürlich.
Ja, also Mathematik haben Sie studiert. Ja. Ich habe versucht, den Titel Ihrer Promotion auswendig zu lernen, ist mir jetzt nicht gelungen. Ich wollte ihn eigentlich zitieren. Der war so lang. Sie haben aber parallel eben damals schon ganz viel Musik hier gemacht am Universitätschor.
Ja, ich habe mit 14 Jahren meine erste Kantorenstelle verwaltet und dann war ich Assistent am Universitätschor bei Hans-Joachim Rotsch und da habe ich sehr viel gelernt und bin auch dadurch geprägt worden und habe immer auf zwei Gleisen eigentlich meinen Weg fortgesetzt. Einerseits war ich Mathematiker, das wäre ich gerne in weiterer Entwicklung gewesen, aber da waren politische Gründe, die das damals verhinderten, dass ich zum Beispiel an einer Universität angestellt wurde. Und das andere hat mich immer bestimmt und auch geprägt. Und ich habe viel mit Bach selber zu tun gehabt, viele Kantaten selber aufgeführt und nebenher immer auch zeitgenössische Musik gemacht. Und das ist mir auch jetzt ein wichtiges Anliegen, dass die Bachpflege offen für die Gegenwart ist. Und das passiert ja hier.
Jetzt möchte ich Sie fragen, Herr Bomber, Sie sind jetzt seit 2 Tagen offiziell der Vorsitzende der neuen Bach-Gesellschaft. Die Entscheidung ist ja schon ein paar Monate bekannt gegeben worden. Aber dennoch ist das jetzt so ein Gefühl, oh, jetzt bin ich endlich auch wirklich auf diesem Sitz. Wie fühlen Sie sich?
Ja, die Schuhe sind groß, in die ich einzutreten habe. Nicht nur, weil Christfried Brödel das einfach großartig gemacht hat über die 11 Jahre. Er ist ja auch ein bisschen dazugekommen wie die Jungfrau zum Kind. Das darf man nicht vergessen. Es war kein geplanter Karriereschritt, den Vorsitz der neuen Bach-Gesellschaft zu übernehmen. Das war nach dem plötzlichen Tod von Martin Petzold, deinem Vorgänger, dass du dich quasi bereit erklärt hast, das kommissarisch erstmal zu machen, das Amt, und dich dann auch noch wählen zu lassen. Es sind natürlich große Namen, die in der Liste vor mir stehen. Martin Petzold genannt, Helmut Rilling und dann Christian Marenholz, auch Hans Pischner nicht zu vergessen. Das ist ja eine umstrittene Persönlichkeit, aber immerhin ist unter seiner Ägide die Bach-Gesellschaft nicht aufgeteilt worden in verschiedene Sektionen, wie es manche politisch Verantwortliche verlangt hatten. Also das sind einfach große Namen, da ist viel passiert und jetzt kommt der kleine Bomber und soll das also in irgendeiner Art weiterführen. Es ist eine große Ehre und wenn man so will, auch bei mir kein Karriereschritt. Ich bin eigentlich von Hause aus ein Hobbymusiker, wenn man so will. Ich bin mit 16 Jahren in Frankfurt am Main, wo ich herkomme und auch heute noch lebe, in eine Kantorei eingetreten, die geleitet wurde, was damals 1972 unerhört war, an der Frankfurter Hauptkirche St. Katharin, von einer Frau geleitet wurde, Frau Ingrid Stieber. Diese Frau hat hier in Leipzig am Kirchenmusikalischen Institut bei Karl Straube und Günter Ramin studiert. Also sie hatte auch diese Leipziger Schule im Blut. Ihre Kommilitonen waren keine geringeren als Helmut Walcher und Karl Richter. Und sie hat sich gegen alle diese Männer durchgesetzt, sowohl in München, was ihre erste Stelle war, und dann auch in Frankfurt. Und bei ihr habe ich unglaublich viel gelernt, zum Beispiel, dass Musik immer etwas mit Text zu tun hat. Ich habe dann studiert Geschichte und Romanistik und die Musik immer nebenher betrieben. Ich habe es bis in die Gechinger Kantorei geschafft, wo ich 35 Jahre gesungen habe. Der Helmut Rilling mindestens 100 Kantaten aufgeführt habe. Immer so, wenn man so will, als musikalischer Außenseiter, der gestaunt hat, was es da alles gibt. Und ich habe mich immer bemüht, natürlich das vor historischen Hintergründen zu sehen. Also unter welchen Bedingungen ist diese Musik entstanden. Wenn wir den Bach so hochheben, dann müssen wir halt auch sehen, dass zu seiner Zeit in Leipzig eher nicht die große Attraktion war, weshalb Studenten zum Beispiel hierher gekommen sind. Das war Gottsched, das war die Universität. Viele Leute kamen wegen der Messe hierher und nicht, weil Herr Bach unbedingt an der führenden Spitze stand. Also das Bachfest, weshalb so viele Leute heute kommen, das hätte mich mal interessiert, ob das zu Bachs Zeit auch funktioniert hätte. Auch bin überzeugt, die letzte Frage, ob Johann Sebastian Bach Mitglied der neuen Bach-Gesellschaft geworden wäre, das treibt mich um. Ja.
Gute Frage. Wir sind ja hier gesponsert von der neuen Bach-Gesellschaft, das ist sehr schön, um über die Kantaten zu sprechen, über diese Hitparade, wie wir es genannt haben. Und wir würden gerne Sie beide auch mal ein bisschen nach den Kantaten fragen. Zuerst Herr Brödel, wie sehen Sie die Kantaten so im Gesamtwerk von Bach? In welchen Stellenwert genießen Sie bei Ihnen?
Für mich genießen sie einen ganz, ganz hohen Stellenwert. Und ich finde es ganz wunderbar, dass die Bachfeste in den letzten Jahren die Kantaten so in die Öffentlichkeit gebracht haben. Das gab es ja vorneweg überhaupt nicht. Da wurde die Hammermesse, die Matthäus-Passion, die Johannes-Passion und das Weihnachtsoratorium, das Magnificat und vielleicht noch verschiedenes andere gemacht und die bekanntesten Kantaten. Aber dass das, was ich jetzt auch wieder in diesen Tagen schon gehört habe, dass das so zum Allgemeingut der Musikinteressierten geworden ist, das ist eine ganz große Leistung. Für mich stehen die Kantaten und die Vokalwerke Bachs an erster Stelle. Und ich selber habe jede Kantate, die ich aufführen durfte, mit ganz großer Freude gemacht. Ich habe mich im Vorfeld gefragt, möglicherweise kommt ja die Frage, welche sind meine Favoriten?
Das kommt die noch. Kommt, ja. Aber wenn Sie es gleich sagen wollen.
Ja, kann ich gerne. Also zunächst mal ist immer mein Favorit die Kantate, die ich gerade aufführen kann.
Der Klassiker.
Ja, das ist nicht neu, aber es ist stimmt. Und man begibt sich in dieses Umfeld und dann macht man so tolle Entdeckungen, das ist jedes Mal großartig. Und dann habe ich aber trotzdem mal geguckt und da ich ja auch noch Mathematiker bin, auch noch heute, habe ich gesagt, die beiden Kantaten, deren Nummern in ihrer Quersumme 3 ist. Das ist also die, ja, 21 die 12. Und die 12. Mhm. Und zu der 21 muss man nicht viel sagen. Ich hatte viel Bekümmernis. Es ist eine der herausragenden Kantaten. Sind beides ja welche, die 1714 etwa entstanden sind. Und ich habe da viel drüber gearbeitet, habe sie auch sehr gerne und oft aufgeführt. Die andere, die 12, die hat für mich einen biografischen Bezug. Ich durfte die mal mit den Thomanern in der Thomaskirche musizieren. Und außerdem habe ich mich mit ihr sehr beschäftigt und mal herausgefunden, dass das eigentlich so eine uneigentliche Choralkantate ist und dass die Eingangssinfonie bestimmt ist durch den Choral, was Gott tut, das ist wohlgetan. Das ist der zentrale Choral durch die Kantate hindurch. Und auch dieses so ganz freie Oboen-Solo am Anfang, da kann man sehen, dass Bach immer, wenn er Ideen suchte, auf den Choral zurückgegriffen hat. Also sein Steinbruch, wo andere Komponisten ein Volkslied nehmen, ist immer der Choral. Und das habe ich dort nachvollziehen können und das war für mich ganz toll und ich liebe diese Kantate außerordentlich. Nicht nur wegen der Parodiebeziehungen und so, sondern auch biografisch.
Kurze Nachfrage auch an den Mathematiker. Ich fand das wunderbar jetzt mit der Quersumme. Geht das immer bei Ihnen im Kopf so, auch mit Zahlen, dass Sie auch bei Bach denken, ach, vielleicht ist da eine 14 drin oder zählen Sie Noten oder sagen Sie auch, irgendwie ist auch dann mal gut, man hört auch schöne Musik.
Also ich bin Mathematiker, das legt man nicht ab. Es gibt ja zwei Typen von Musikern. Die einen sind durch eine Affinität zu strukturellem Denken und zu Zahlen ausgezeichnet und die anderen sind qualifiziert dadurch, dass sie ein sogenanntes Musikerabitur haben. Das ist eine 4 in Mathematik. Und ich kann für beide Gruppen Beispiele anführen, aber das ersparen Sie mir bitte.
Datenschutz.
Also ich zähle zu denen, die strukturell sehr gerne denken. Diese Sache mit den Zahlen, natürlich, das denkt man schon und man merkt auch, wie die Struktur ist. Aber das ist für mich ein großes Phänomen, dass Leute zählen und die Summe der Takte eines Kantatenjahrgangs zusammenzählen und dann auch noch Meinenbach hat das geplant. Da bin ich ein bisschen skeptisch.
Das ist dann Bachs Kontonummer bei der Leipziger Sparkasse.
Aber ich muss sagen, das Phänomen daran ist, dass viele Leute da sitzen und zählen und auch etwas finden. Und ich meine 14 und 41, das ist ja auch bekannt, dass das eine Rolle spielt. Und sie meinen dadurch, dem Genius Bach näher zu kommen. Ich glaube nicht, dass das wirklich der effektivste Weg ist. Aber wenn diese Personen damit glücklich sind, dann finde ich das toll. Aber ich zähle nicht.
Herr Bommer, darf ich Sie ähnlich fragen, welchen Stellenwert hat für Sie das Kantatenwerk von Bach, und zwar das ganz breite im Rahmen des Gesamtwerkes von Bach?
Naja, dass das einfach großartige Musik ist, das muss ich hier nicht betonen. Und dass das auch die zeitgenössische Produktion irgendwie dominiert, sage ich mal. Das hat etwas mit Bachs unglaublichem Qualitätsbewusstsein zu tun, die er sich selbst, glaube ich, auch beweisen wollte. Also er ist mit einem Bewusstsein an diese Komposition rangegangen, hat einen Text bekommen, deren Herkünfte gar nicht geklärt sind, wie weit Bach da mitgemacht hat. Die Texte sind übrigens nicht so schlecht, wie sie immer geredet werden. Vor allem wie aus dem ersten Jahrgang, deren Autoren wir nicht kennen, da sind oft Präziosen an Wortwahl, an Sprichwörtlichkeiten drin. Also wie Bach daran ist, jede Woche so eine Kantate zu schreiben, also das nötigt einem zunächst mal eine große Bewunderung ab. Ja, wenn man keine Noten zählt, sondern auf die Musik hört, wenn man sie einübt als Chorsänger, als Instrumentalist, merkt man sofort, wie kann ein Mensch Woche für Woche solche Stücke schreiben? Also wir haben das in Stuttgart bei Helmut Rilling gemacht, in den Sommerakademien 2 Wochen lang jeden Tag eine Kantate. Von morgens bis abends, das ging los mit Erklären, mit Einführen, theologisch, musikwissenschaftlich, was nicht alles, dann den Proben und Beispiel Gesprächskonzerte und was alles, bis man am Abend nach 8 Stunden fix und fertig war und eine tolle Kantate erarbeitet hatte und sich darauf gefreut hat, dass es am nächsten Tag weitergeht. Also das ist einfach ein Qualitätsausweis dieser Musik, die ich nur bewundern kann und die wirklich auch einzigartig ist und an der ich mich aufrichten kann. Und wenn Sie mich jetzt gleich nach meinen Lieblingskantaten fragen, dann werde ich so ein paar Beispiele vielleicht nennen, wenn noch Zeit ist.
Die Frage kommt gleich. Ich wollte zwischendurch Susanne mal fragen. Du bist ja jemand, der wirklich auch Kantaten anderer Komponisten nicht nur kennt, sondern auch singt viel. Kann ein Zeitgenosse oder auch ein vorheriger Komponist mithalten mit Bach oder muss es das gar nicht?
Ich muss ganz ehrlich sagen, es muss es gar nicht, denn ich glaube, wir sind alle so mit Bach sozialisiert, dass wir uns, wie gesagt, also ich auch, da einfach so zu Hause fühlen, dass wir, glaube ich, nicht ganz objektiv den anderen gegenüber sind. Und es gibt an vielen anderen auch tolle Dinge zu finden, die uns bei Bach aber natürlich als so besonders und wunderbar erscheinen, wo wir aber einfach auch eingehört sind. Und ich glaube, die Zeitgenossen waren das halt nicht. Und deswegen die Diskrepanz auch in der Rezeption zu Lebzeiten und dann später.
Ich finde, das hast du sehr, sehr schön gesagt. Und es ist ja wirklich so, wir sehen manchmal den Fasch vor lauter Bächen nicht, ja, weil wir da schon sehr fixiert sind heute. Aber man wird, glaube ich, auch dem Bach nicht gerecht, wenn man sagt, na, der Bach mit seinem ganzen Kontrapunktzeug, der war ja eigentlich überhaupt nicht modern und up-to-date. Also der war altmodisch. Da sage ich dann aber immer ganz ehrlich, in dem Wort altmodisch steckt ja drin, er macht irgendetwas, was welche vor ihm gemacht hätten und halt irgendwie weiter. Und auch das trifft es ja nicht. Ne? Also der Bach ist weder modern noch altmodisch, sondern Bach ist Bach. Und dieser Kern des Ganzen ist ja wirklich so eine Mischung aus einem wahnsinnig komplexen Satz, der erstmal grundsätzlich sich dadurch charakterisiert, dass es eigentlich keine Nebenstimmen gibt. Ja, es ist immer dieses wirklich permanente Arbeiten der Stimmen miteinander. Es ist auch diese permanente harmonische Wanderschaft, die man bei keinem findet. Und das macht halt diese Stücke auch so herausfordernd, auch für den Hörer. Und das muss man sich immer klar machen. Und es werden wahrscheinlich nur wenige gewesen sein, die das wirklich erfasst haben, was da drin steckt. Und gerade auch so in kleinen Rezitativen, wo dann plötzlich auch mal noch eine Choralmelodie versteckt ist. Ich wünsche dem Bach, dass wenigstens 2 Musiker mitgekriegt haben und hinterher gesagt haben, Mensch, krass, wirklich. So.
Ja, ich glaube, er war einfach auch schon zu seiner Zeit im besten Sinne nerdig. Also wie wir ja auch irgendwie alle sind.
Ja. Ich würde jetzt die beiden noch ausstehenden Kandidaten fragen nach Lieblingskantaten. Jetzt erstmal Herr Bomber, wie sieht denn das aus?
Ich habe mich auf 2 Kandidaten geeinigt. Das eine ist der Actus Tragicus. Erstmal die tolle Textzusammenstellung, die leider nicht bekannt ist, von wem sie ist, ob Bach hier mitgewirkt hat und diese Verschränkung von freier Motivik, von Motettentechnik, von Choraltechnik, das ist für einen jungen Mann also schon unglaublich und weist weit in die Leipziger Zeit voraus. Der Favorit bei mir ist die Nummer 19, es erhob sich ein Streit. Der Eingangschor ist das tumultuarischste Stück, was Bach je komponiert hat. Auch für Sänger, auch für Chorsänger eine absolute Herausforderung. Es gibt diese wunderbare Engelsarie. Bleibt ihr Engel, bleibt bei mir, mit dem Cantus Firmus Zitat der Trompete. Ach Herr, lass dein lieb Engelein. Ein unglaublich beruhigendes Stück, das die Welt öffnet in den Bereich dieses Engelsgedankens. Also das ist eine wunderbare Welt, in die man da eintaucht, aus dieser Ruhe, die diese Arie verbreitet. Da kommt der tolle Schlusschoral, wo die Trompeten immer auf der Schlusskadenz spielen, die letzten Takte immer nach oben, immer nach oben, immer nach oben. Also das muss einem einfallen, sowas, ja.
Ich weiß, dass die Stunde um ist und möchte gerne am Schluss Susanne bitten, noch eine oder drei Lieblingskantaten zu nennen.
Eine oder drei oder 200. Ja. Nein, für mich ist das ganz eindeutig, Geist und Seele wird verwirrt. Unter diesen vier Solokantaten ist das ja immer die, die neben Widerstehe doch der Sünde, weil sie so für Altistinnen zumindest relativ ungünstig liegt, selten gespielt wird, ist die immer die, die am seltensten kommt, weil sie einfach so lang ist und so ausufernd und weil man vom Titel her immer erstmal denkt, Geist und Seele wird verwirrt und dann ist das irgendwie doof und dann denkt man so, und das ist wieder so eine negative Kantate und dann singt man weiter und denkt so, nee, es geht eigentlich die ganze Zeit darum, es ist so großartig und so fantastisch und was uns da alles erwartet da drüben. Es ist einfach so toll, dass wir da überhaupt nicht drauf klarkommen und dass wir deswegen einfach völlig verwirrt sind. Und das liebe ich sehr.
Herr Brödel.
Ich will gerne noch einen Aspekt einbringen. Und zwar, wir leben, habe ich vorhin gesagt, hier auf einer Insel der Glückseligkeit. Und wir leben zurzeit in einem kulturellen Umbruch, den wir noch nicht mal richtig kapiert haben. Und ich glaube, wir sind hier uns alle einig in unserer großen Begeisterung. Und nicht nur Begeisterung, sondern das ist ja etwas, was unser Leben trägt, mit Sinn erfüllt. Und deswegen sind wir in der Bach-Gesellschaft auch so motiviert, die Dinge zu tun. Aber ich glaube, es werden uns noch zunehmend große Aufgaben zuwachsen. Und zwar dadurch, dass mittlerweile wirklich eine große Pluralität der Meinungen, der Stile, der Verfügbarkeit vorhanden ist. Und dass das Bildungsideal, was früher verfolgt wurde, sich ja geändert hat. Also vieles ist heute beliebig. Und das Thema Vermittlung ist für die Musik ein ganz zentrales Thema geworden und wird es noch viel mehr bleiben. Und deswegen denke ich, ist es ganz wichtig und ich bin da froh, dass das immer auch vorkommt, dass wir die Beziehung zur Aktualität herstellen. Denn wir müssen die Leute dazu bringen, dass sie kapieren, dass es in den Bach-Kantaten um Grundfragen des Lebens geht. Das sind die Fragen, die auch uns betreffen. Auch wenn die Sprache nicht mehr die ist, die wir unmittelbar verstehen, aber ihr habt ja da wunderbare Beiträge geliefert und tut das weiterhin, um Menschen von heute heranzuführen an das Verständnis, an das tiefe Verständnis, dass es nicht um dogmatische Spitzfindigkeiten geht, auch nicht um längst Vergangenes, sondern dass diese Bachsche Musik eine zutiefst menschliche Musik ist, die das Wesentliche unseres Lebens zur Sprache bringt. Und deswegen machen wir ja in der Bach-Gesellschaft eben auch Anstrengungen, über die Grenzen der Bach-Blase hinauszukommen und Leute dafür zu interessieren, dass sie sagen, das könnte auch etwas sein, was mich trägt, auch in schwierigen Situationen. Oder wenn man in schwieriger biografischer Situation ist, dann sagt man nicht, jetzt gucke ich mal, ob Bach was für mich ist, sondern da muss ich eine eiserne Ration mithaben. Und dass wir solche Leute auch weiterhin begünstigen oder sie dazu bringen, dass sie so eine eiserne Ration haben und dann den Actus Tragicus, Mensch, du musst sterben, ja, komm, Herr Jesu, dass sie das irgendwo in sich erleben und dass es ihnen eine Hilfe ist. Das ist die Grundmotivation auch für uns in der neuen Bach-Gesellschaft und ich glaube, da haben wir eine große Aufgabe auch weiterhin.
Christfried Brödel war das zuletzt mit einem flammenden Plädoyer für die Aktualität der Musik von Johann Sebastian Bach. Und das war das würdige Schlusswort unserer Talkshow am 15. Juni 2026 im Rahmen des Bachfests Leipzig. Der Bach-Kanal mit Maul und Schrammeck traf Vertreter der neuen Bach-Gesellschaft, nämlich die Altistin Susanne Langner, den scheidenden Vorsitzenden Christfried Brödel und den neuen Vorsitzenden der neuen Bach-Gesellschaft Andreas Bomber.
MDR Klassik, der Bach-Kanal mit Maul und Schrammeck. Jetzt als Podcast bei mdrklassik.de und überall, wo es Podcasts gibt.